Wir kommen heute Abend zu einem weiteren Kapitel im Rahmen unseres Themas prophetische Durchblicke für unsere Zeit. Um einmal zu verdeutlichen, was für eine ganz, ganz einzigartige und großartige Wegweisung uns Gott mit diesen prophetischen Texten zur Verfügung stellt, möchte ich Ihnen einmal einen ganz, ganz anderen Durchblick beschreiben. Manches wird noch deutlicher und verständlicher, wenn man es auf einem dunkleren Hintergrund sieht, dann wird das, was wir haben, noch großartiger sichtbar. Ich möchte Ihnen einmal einen Durchblick beschreiben, der bewusst auf Gottes Wegweisung verzichtet und der auf nur menschlichen Möglichkeiten und Einsichten basiert. Einen Durchblick, einen menschlichen Durchblick, der heute das Denken und Reden sehr, sehr vieler Menschen prägt. Und einen Durchblick, der traurigerweise sehr, sehr viel mehr Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, als die prophetischen Durchblicke der Bibel. Vor etwas mehr als 100 Jahren lebte der Philosoph Ludwig Feuerbach. Nach langem Nachdenken über die Situation in unserer Welt, über die verschiedenen Lebensentwürfe der verschiedenen Religionen, Ideologien und Philosophien, meint Feuerbach, den Durchblick gefunden zu haben für das, was in dieser Welt wirklich gilt und wirklich zählt. Und er gibt dann seine Entdeckungen folgendermaßen wieder. Er schreibt: Wir leben in einer Periode des Untergangs des Christentums. Und das wird von Feuerbach lebhaft und begeistert begrüßt, weil er der Meinung ist, dass Gott nur ein eingebildetes, ein unwirkliches und ein fantastisches Wesen sei. Und erst, so sagt er, erst wenn der Mensch das Christentum, den Glauben aufgibt, erst dann wird er Mensch. Denn dann gibt er alles, was außerhalb dieser Welt liegt, auf und er beschäftigt sich nur noch mit dem, was es in dieser Welt gibt, was er selber sehen kann. Und dann sagt Feuerbach weiter, und ich denke, das ist sehr aufschlussreich: An die Stelle des Glaubens ist der Unglaube getreten, an die Stelle der Bibel die Vernunft, an die Stelle der Religion und Kirche die Politik, an die Stelle des Himmels die Erde, an die Stelle des Gebets die Arbeit, an die Stelle der Hölle die materielle Not und an die Stelle des Christen der Mensch. Der Mensch, so schreibt er, ist der Anfang der Religion, der Mensch ist der Mittelpunkt der Religion und der Mensch ist das Ende der Religion. Feuerbach ist so sehr überzeugt von dieser Sicht der Dinge, dass er seinen Durchblick für eine welthistorische Tatsache hält. Er kann sogar sagen, seine Lehre, seine neue Entdeckung sei der Wendepunkt der Weltgeschichte, die Befreiung des Menschen. Und das hat er nicht nur gemeint, sondern heute kann man in sehr vielen Diskussionen genau das hören, dass argumentiert wird vor Feuerbach, vor Nietzsche, nach Nietzsche. Was aber ist das für eine Befreiung? Der Mensch als Maß und Ursprung aller Dinge. Was ist das für eine Überheblichkeit, die annimmt, dass es außer uns in dieser Welt nichts geben soll, dem wir verantwortlich sind? Dass wir Menschen nur auf uns selber angewiesen sein sollen und nur von unserem eigenen Können und Wollen abhängig sind. Was soll das für eine Befreiung sein, dass wir uns quasi selber mit eigener Kraft aus dem Sumpf ziehen sollen? Der Mensch als das Maß aller Dinge, ich denke, das ist eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung. Allein die Geschichte von uns Menschen zu allen Zeiten und bis heute und die Not, die wir uns Menschen gegenseitig zufügen, man braucht nur die Nachrichten angucken, und das gilt heute und das galt zur Zeit Feuerbachs, das sollte doch mehr als deutlich genug zeigen, wohin das führt, wenn sich der Mensch zum Mittelpunkt aller Dinge macht. Es wäre ganz, ganz furchtbar für unser Leben, wenn das alles wahr wäre, dieser Durchblick, wenn dieser menschlich beschränkte Durchblick tatsächlich die ganze Wahrheit wäre. Und glücklicherweise ist er das nicht. Glücklicherweise haben wir sehr, sehr viel mehr. Der prophetische, biblische Durchblick zeigt uns, was wirklich gilt. Er lässt uns durchblicken und zeigt uns, wovon unser Leben tatsächlich getragen wird in jeder Situation. Und er zeigt uns, was unser Leben wirklich ausmacht. Ich möchte heute Abend Hesekiel 47, 1 bis 12 lesen. Ein Text, der in einem sehr schönen und eindrücklichen Bild zeigt, wo der Ursprung unseres Lebens und wo der Ursprung für allen Segen in unserem Leben liegt. Mich beeindruckt das immer wieder sehr, wie solche prophetischen Texte zum einen einen ganz, ganz weiten Ausblick geben auf das, was auch jetzt noch in der Zukunft liegt, einen weiten Vorausblick auf Geschehnisse, die erst noch eintreten werden. Und wie diese prophetischen Texte zugleich ganz, ganz konkret und persönlich etwas über unser Leben heute aussagen, über unser Leben hier und heute in der Gegenwart. Ich lese Hesekiel 47, 1 bis 12. Hesekiel schreibt, und er, gemeint ist Gott, führte mich wieder zu der Tür des Tempels, und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten, denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch 1000 Ellen. Da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen, von Engedi bis En-Englaim wird man die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen, und ihre Blätter werden nicht verwelken, und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Und er führte mich, so heißt es gleich am Anfang unseres Textes. Und das ist das entscheidende Vorzeichen vor allem, was dann in diesen 12 Versen steht. Nur weil sich Hesekiel ganz bedingungslos auf das einlässt, was Gott sagt, weil er sich führen lässt, deshalb kann er das sehen, was er hier sehen darf. Hesekiel hat sich, und wir haben das jetzt schon öfter gesehen, er hat sich immer wieder auf die Zusage Gottes verlassen, die auch uns gilt. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und Hesekiel hat dann erlebt, dass das stimmt, dass Gott ihn tatsächlich führt und dass Gott ihm die Augen öffnet für Dinge in dieser Welt, für die er und für die wir Menschen insgesamt sonst ganz einfach blind wären. Nur weil sich der Prophet von Gott führen lässt, kann er die Wahrheit entdecken, die sonst selbst den gescheitesten Forschern und trotz jahrelangem Nachdenken, siehe Feuerbach, einfach verborgen bleiben. Das entscheidende Bild hier in unserem Text ist der große segensspringende Strom. Wasser ist in der Bibel immer wieder ein Bild von Gottes Heil. Etwa Jesaja 44,3, um nur eines der vielen Beispiele zu nennen. Dort steht: Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Wie alles Leben, ganz besonders im trockenen Israel, auf das Wasser angewiesen ist und dieses deshalb eine der wichtigsten und unverzichtbaren Lebensvoraussetzungen darstellt, so sind Gottes Segen und sein Geist unverzichtbare Lebensvoraussetzungen für uns, für unser Leben. Voraussetzungen für unser Leben und Mittel zur Erneuerung unseres Lebens, und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Der Ursprung dieses großen Segenstromes, der alles fruchtbar macht, liegt, und das sehen wir in Vers 1, im Tempel. Der Ausgangspunkt für alles, was Leben überhaupt erst möglich macht. Dieser Ausgangspunkt war, ist und bleibt für alle Zeit Gott selber. In Hesekiel 43 beschreibt Hesekiel, was oder besser gesagt, wer sich hinter der Tür des Tempels verbirgt. Ich möchte diese Verse, Hesekiel 43, 1 bis 7a, einmal vorlesen, da ihr Inhalt hier in unserem Kapitel vorausgesetzt wird. Hesekiel 43, 1 bis 7a. Und er führte mich wieder zum Tor im Osten. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten und brauste, wie ein großes Wasser braust, und es war sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Und es war ganz so wie das Gesicht, das ich geschaut hatte, als der Herr kam, um die Stadt zu zerstören, und wie das Gesicht, das ich gesehen hatte am Fluss Kebar. Da fiel ich nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein ins Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. Da hob mich der Geist auf und brachte mich in den inneren Vorhof, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich hörte einen mit mir reden vom Haus heraus, während der Mann neben mir stand, und er sprach zu mir: Du Menschenkind, das ist der Ort meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen. Hier will ich für immer wohnen unter den Israeliten. Gott ist der Ausgangspunkt dieses Segenstroms. Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt. Nicht wir selber sind der Ausgangspunkt des Segens, sondern Gott. Er ist die Quelle für unser Leben, die Quelle für alles Leben überhaupt, auch wenn das sehr vielen nicht bewusst ist und wenn viele das nicht wahrhaben wollen. Nicht eine mögliche Quelle unter vielen, sondern die einzige Quelle. Alles, was nicht aus dieser Quelle kommt und nicht in diesem einen Segenstrom fließt, all das schenkt kein Leben. Das zeigen die weiteren Verse ganz deutlich. Im Neuen Testament wird diese Tatsache immer wieder unterstrichen. Es gibt kein echtes, bleibendes Leben aus uns selber. Jesus sagt in Johannes 3, 27, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Schon im Blick auf unsere äußere biologische Existenz müsste uns das doch eigentlich klar sein. Und auch darauf weist uns Jesus deutlich hin in Matthäus 5. Du vermagst doch nicht ein einziges Haar schwarz oder weiß zu machen. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Keine einzige Sekunde leben wir ohne die Kraft Gottes, sondern nur, weil Gott uns das Leben geschenkt hat und bisher erhält. Bei den so hochtrabenden Aussagen eines Feuerbach und bei der Überheblichkeit gegenüber Gott, die viele Menschen heute an den Tag legen, fühle ich mich sehr häufig an das erinnert, was in Jesaja 29, Vers 16 steht. wie kehrt ihr alles um? Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spreche zu seinem Meister, er hat mich nicht gemacht, und ein Bildwerk spreche zu seinem Bildner, er versteht nichts. Es ist doch tatsächlich eine totale Verdrehung unserer Lebenswirklichkeit und aller Tatsachen, wenn so viele von uns Menschen glauben, dass sie ganz gut ohne den Schöpfer ihres Lebens auskommen könnten. Und was für unser äußeres, biologisches Leben gilt, das gilt erst recht für unser geistliches Leben, für unser Leben in der Verbindung mit Gott. Ohne das, was da Gott selber getan hat und tut, wäre da überhaupt nichts möglich. Ohne hundertprozentige Abhängigkeit unsererseits von Gott wären wir hier am Ende. Und ich denke, es ist auch für uns als Christen gut, uns das immer wieder einmal klar zu machen, wo ganz ausschließlich der Ausgangspunkt für unser Leben liegt. Das kann und soll uns dann helfen, dankbarer zu werden für so vieles, was auch wir oft viel zu selbstverständlich einfach hinnehmen. Paulus stellt in diesem Zusammenhang eine ganz, ganz wesentliche Frage. 1. Korinther 4, Vers 7. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Und die Antwort steht eigentlich zwischen den Zeilen. Überhaupt nichts haben wir, was wir nicht empfangen haben. Alles, was wir sind und was wir haben als Menschen und als, auch als glaubende Menschen, ist unverdiente, gute Gabe unseres Vaters im Himmel. Hesekiel richtet seine großartige Botschaft vom Segenstrom in einer Situation aus, in der die Israeliten etwas ganz, ganz anderes vor Augen haben als Segen und Glück. Die Israeliten waren ja damals in der Gefangenschaft in Babel. Sie waren getrennt von ihrer Heimat. Sie waren Flüchtlinge, ja Sklaven. Sie waren getrennt vom Tempel, dem Zentrum ihres Glaubens. Und sie hatten ganz sicher auch immer wieder Zweifel an Gott, an seiner Kraft und an ihrer Gemeinschaft mit ihm. Und deshalb brauchen sie ganz, ganz notwendig in dieser schweren Situation diesen prophetischen Durchblick, um ermutigt und getröstet zu werden in ihrer Gegenwart, um ermutigt und getröstet in die Zukunft zu blicken, auch wenn ihre Gegenwart so vieles enthält, was schwer zu verdauen ist. Die Verse 2 bis 5 machen anschaulich, wie das, was am Anfang ganz, ganz klein und unbedeutend aussieht, wie das schließlich zu einer ganz großen, unübersehbaren und bedeutenden Sache wird. Das Wasser dieses Segenstroms wird immer tiefer, nimmt immer mehr zu. Und diese Voraussage hat sich schon mehrmals erfüllt in der Geschichte Gottes mit seinen Leuten. Zum einen ganz deutlich an Israel. Am Anfang der Geschichte Israels standen nur Abraham und ein paar seiner Familienangehörigen. Aber und vor allem stand da auch Gottes Segenszusage, dass er aus diesen wenigen etwas ganz Großes machen will. Und einige Zeit später war tatsächlich ein ganz großes Volk entstanden, das man nach Millionen zählen konnte. Am Anfang war dieses Volk ein kleines, unbedeutendes Volk im Kreis der Weltgemeinschaft. Und dann wurde durch Gottes Segen gerade dieses kleine, unbedeutende Volk zum einen auserwählten Volk Gottes und damit zum bedeutendsten Volk der Weltgeschichte überhaupt. Oder ein neueres Beispiel: Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Volk Israel praktisch erledigt, ausgelöscht. Und doch wurde nur drei Jahre später als Bestätigung, dass Gott zu seinem Wort steht, der neue Staat Israel ausgerufen, was vorher niemand für möglich gehalten hätte. Der ständig tiefer und größer werdende Segenstrom ist auch in der Geschichte der Christenheit zu sehen. Was mit 12 relativ unbedeutenden Jüngern begann, war bereits an Pfingsten auf einige tausend Menschen angewachsen. Trotz aller Verfolgung in den ersten Jahrhunderten wuchs die christliche Gemeinde und heute kommen Menschen auf der ganzen Welt zum Glauben. Der Segenstrom ist sehr, sehr tief geworden. Und dieser Segen wird sich noch weiter vermehren, auch in unserem ganz persönlichen Leben. Als Christen gehören wir ja zu einer Gruppe, die von vielen zunehmend auch öffentlich belächelt und da als Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit angesehen wird. Wir werden oft gesehen, um hier mit diesem Bild zu reden, wie der Strom am Anfang. Noch nicht tief, nicht sehr bedeutend, so wie der Strom, der nur bis an die Knöchel geht. Aber das wird sich ändern und am Ende unseres Lebens steht der Höhepunkt der Segensverheißung. Wir werden es erleben, dass wir die Gesegneten Gottes sind und die Gesegneten Gottes bleiben, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Und das gilt und wird gelten auch in Gottes neuer Welt. Da werden dann die dabei sein, die bereits jetzt erkennen, was wirklich zählt. Da werden die dabei sein, die bereits jetzt den rechten Durchblick haben und sich diesen Durchblick von Gottes Wort schenken lassen. Jesus greift das, was Hesekiel da sehen darf, auf und Jesus veranschaulicht das im Neuen Testament mit einem anderen Bild, mit dem uns allen bekannten Gleichnis vom Senfkorn. Dieses kleinste, unscheinbarste aller Samenkörner wächst zu einem ganz, ganz großen, schönen Baum, den dann keiner mehr übersehen wird und übersehen kann. Und wenn Gott schon aus diesem kleinen, unbedeutenden Samenkorn etwas so Herrliches macht, wie viel mehr wird er dann aus unserem Leben machen, wenn wir ihn handeln lassen? In Vers 6 wird Hesekiel noch einmal ganz konkret auf die Bedeutung des Geschauten aufmerksam gemacht. Er wird ganz konkret gefragt, hast du das gesehen? Entscheidend ist das, was Gott sagt und was er uns zeigt und was wir so sehen. Das ist und bleibt der Maßstab für das, was Evangelium ist und für das, was Evangelium nicht ist. Johannes sagt das in seinem ersten Brief noch einmal deutlich, in 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Nichts Eigenes, sondern das, was wir gesehen und gehört haben. Leider wird heute nicht selten ein anderer Maßstab zugrunde gelegt. Neulich erzählte mir jemand, dass er in einem Gottesdienst Folgendes erlebt hat. Der Pfarrer hat den Predigttext vorgelesen und dann hat er als ersten Satz in der Predigt gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott das so meint, wie das hier in der Bibel steht. Oder ein anderer beliebter Satz in vielen Diskussionen, wir sehen das heute als moderne Menschen des 20. Jahrhunderts anders, als es die Schreiber der Bibel gesehen haben. Wenn das wirklich der Maßstab wäre für die Wahrheit, ob wir etwas für richtig halten oder ob wir uns das oder jenes vorstellen könnten, dann wäre es um die Wahrheit sehr schlecht bestellt und dann wären wir sehr, sehr arm dran. Denn vieles, was wirklich zum Zentrum unseres Glaubens gehört, das werden wir mit dem Verstand nie begreifen. Aber annehmen und glauben können wir es und dankbar daran festhalten. Von Gott zeigen lassen, was nur er weiß und was er uns zeigen will, das können wir auch, wenn wir es nicht verstehen. Wir können dem vertrauen, was Gott sagt. Hast du es gesehen? Fragt Gott in Hesekiel. Und genau das, was er gesehen hat, das soll er weitersagen. Alles andere wäre eine Verkürzung und eine Verfälschung von Gottes Willen. Der nächste Vers, Vers 7, bestätigt, was Gott bereits durch Jesaja, Jesaja 55, 11, angekündigt hat. Das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Ich denke, uns allen ist dieser Vers bekannt. Aber es ist immer wieder sehr schön zu sehen, dass Gott tatsächlich zu diesem Vers steht. Hier in unserem Text lesen wir, dass Frucht entstanden ist. Und nicht nur eine geringe Frucht, sondern hier heißt es, sehr viele Bäume sind gewachsen. Der Segen Gottes hat sich ganz, ganz praktisch und in einer ganz, ganz großartigen Weise ausgewirkt. Was Gott im Hesekiel da mit einem Bild aus der Natur zeigt, ist ja dann nichts anderes als ein Hinweis für das, was im Leben der Israeliten geschehen soll und im Leben von uns Menschen überhaupt. Genau das soll passieren, dass bei uns reiche Frucht entsteht. Das Leben der Israeliten und das Leben aller Menschen soll wieder so werden, dass die Verbindung mit Gott sichtbar ist und dass die Auswirkung des Segens Gottes auch tatsächlich zu sehen ist, so wie es hier bei diesen Bäumen an diesem Fluss zu sehen ist. Und wieder macht Hesekiel deutlich, dass das nichts ist, was wir Menschen selber machen können. Nicht wir selber können Frucht erreichen, Vers 8. Hier wird endgültig klar, dass das Menschen unmöglich ist, was Gott hier tut. Hier steht, das tote Meer wird wieder lebendig. Schon rein äußerlich ist das sehr unwahrscheinlich nachzuvollziehen, dass das so kommt. Viele von uns kennen das Tote Meer und wissen, dass bis heute überhaupt kein Leben in diesem Meer möglich ist. Kein einziger Fisch schwimmt da drin herum. Und doch sagt unser Text, in der Zukunft werden da einmal sehr, sehr viele Fische sein. Noch so ausgeklügelte menschliche Systeme werden das nicht fertigbringen. Immer wieder wurde ja das versucht, eine Leitung zu legen in das Tote Meer und das Wasser anders zu machen. Menschen werden das nicht fertigbringen, aber Gott wird zu seiner Verheißung stehen und diese Verheißung einlösen. Hier wirkt keine andere Kraft als die Kraft, die am Ostermorgen gewirkt hat, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Nur Gott kann aus Tod Leben machen, in der Natur und in unserem Leben. Und mit genau der gleichen Kraft will Gott deshalb unser Leben umgestalten. Allerdings kommt hier eine ganz, ganz wesentliche Einschränkung in Vers 9. Leben entsteht nicht automatisch. Nicht automatisch überall und bei jedem Menschen, sondern nur, wie es hier heißt, nur dort, wo der Segenstrom hinkommt. Leben entsteht nur dort, wo der Segenstrom hinkommt. Wohin der Strom kommt, das soll leben. Im Neuen Testament wird das noch deutlicher. Der Segen Gottes kommt da ja in der Person Jesu auf uns zu. Und nur wer mit ihm Gemeinschaft hat, bereits jetzt, der bekommt echtes Leben. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 14, in Anknüpfung an diesen Segenstrom, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Wohin dieser Segenstrom aus dem Heiligtum kommt, da entsteht Leben. Leben entsteht nicht aus uns selber. Wir können nicht so einfach die Hilfe von außen ablehnen, wie wir das am Anfang ja bei Feuerbach gesehen haben, wie er das vorgeschlagen hat und wie das heute viele tun, dass sie sagen, wir werden schon alleine fertig. Wer auf die Voraussetzung zum Leben verzichtet, der wird dann konsequenterweise auch auf das Leben überhaupt verzichten müssen. Was für schlimme und folgenschwere Fehler werden da in vielen Bereichen der heutigen Psychologie gemacht, wo man vorgibt, die Lebensvoraussetzungen würden in jedem Menschen schon irgendwo innen drin liegen und jetzt müsste man nur die eigenen Kräfte und Fähigkeiten hier mobilisieren oder von anderen mobilisieren lassen und dann wären alle unsere Probleme gelöst. Eine ganz schlimme und vielen Hilfesuchenden gegenüber unbarmherzige Ansicht, die niemandem weiterhilft. Nur wenn die Hilfe von außen kommt, durch diesen Segenstrom, dann entsteht Leben, anders nicht. Und es ist für mich jedes Mal eine ganz, ganz große Freude, wenn Menschen das begreifen, wenn Menschen in persönlichen Problemen stecken, das sehen und dann auch bereit sind, die Hilfe in Anspruch zu nehmen von außen. Denn dann, das ist der erste wichtige Schritt in Richtung auf die Lösung der Probleme. Und dann wird sich auch ganz konkret etwas ändern und verbessern, auch in den verfahrensten Situationen, in einer kaputten Beziehung, bei Suchtproblemen, bei Zweifeln am Wert des eigenen Lebens und bei vielen, vielen anderen Fragen unseres Lebens. Jesus sagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich, Jesus, ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Jesus gibt die Hilfe. Damit ist aber neben unseren eigenen Anstrengungen auch eine Hilfe ausgeschlossen, die von außen kommt, die aber an Jesus vorbeigeht. Etwa die scheinbare Hilfestellung nichtchristlicher Religionen, Philosophien oder Ideologien. Auch wenn noch so viele Menschen das heute für attraktiv halten und das gerne sehen würden, dass es verschiedene gleichberechtigte und gleich wirksame Segenströme geben würde, es gibt nur einen Segenstrom, der wirklich wirkt. Und zwar deshalb, weil Gottes Wort es so sagt. Und das ist das wichtigste und deutlichste Argument für die Wahrheit dieser Aussage. Jesus weist auch auf die negativen Folgen für den hin, der es mit anderen Segenströmen oder anderen Lebenswassern probiert. Jesus sagt, ebenfalls in Johannes 4, wer von diesem, dem anderen Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Etwas anderes als die Hilfe Jesu macht nicht zufrieden, weil es kein wirkliches Leben schenkt. Es führt immer in die falsche Richtung. Es ist ganz erstaunlich, wie viele Parallelen dieser Abschnitt aus Hesekiel 47 im Neuen Testament hat. In Vers 10, hier in unserem Kapitel, ist ganz sicher der in Zukunft zu erwartende große Fischreichtum des Toten Meeres angesprochen. Angesprochen wird mit diesem Bild aber auch die Völkermission. Darauf, dass einmal sehr, sehr viele Menschen aus allen Nationen und Stämmen in Kontakt mit dem Segenstrom Gottes und so zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Und damit ist dieser Vers zugleich auch ein Hinweis darauf, dass es die Aufgabe der Nachfolger Jesu ist, bei diesem großen Fischfang mitzuhelfen. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 19 zu Petrus und Andreas einen Satz, der genau dieses Bild hier aus Hesekiel aufnimmt. Er sagt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das ist bis heute unsere Aufgabe. Abseits von diesem großartigen Segenstrom, der aus dem Tempel Gottes fließt, abseits von diesem Strom, das bestätigt Vers 11 noch einmal, gibt es kein Leben. Was daneben liegt, so heißt es hier, wird nicht gesund. Es gibt auch bei Gott ein Entweder oder. Gott sagt das so oft und so eindeutig, dass das eigentlich überhaupt nicht misszuverstehen ist. Und trotzdem suchen so viele Menschen an Gott vorbei nach Segen und Leben. Über 3000 Jahre hinweg hat sich bei der Mehrheit von uns Menschen an diesem Punkt leider nicht sehr viel geändert. Bereits durch Jeremia lässt Gott da in diesem Punkt seine Anklage ausrichten. Jeremia 17, 13. Mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Und dann die schlimme Folge, das ist jetzt Jeremia 17, Vers 13. Alle, die dich, Herr, verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Auf diesem ganz ernsten Hintergrund müssen wir die schlimmen Entwicklungen in unseren Tagen sehen, wo lautstark viele andere Heils- und Segenswege gefordert werden und wo so viele Heilswege attraktiver angepriesen und leider von vielen angenommen werden. Sie haben sicher alle von diesem Kinofilm Little Buddha gehört, der sehr, sehr großen Anklang findet. Dieser Film findet doch nicht deshalb so großen Anklang, weil eben sehr viele Leute so gern ins Kino gehen, sondern weil dieser Film einen Weg, einen religiösen Weg zeigt, der scheinbar für den Menschen des 20. Jahrhunderts zumutbarer und attraktiver ist als der Weg, den Gott hier in seinem Wort zeigt. Oder ein anderes Beispiel, als der Leiter der Stadtbücherei einer großen deutschen Stadt erst kürzlich zum Islam übertrat, Da hat das die Pfarrer dieser Stadt nicht sonderlich aufgeregt. Sie haben sich zuversichtlich geäußert, dass dieser Bibliotheksdirektor doch bei der gemeinsamen jährlich stattfindenden Gebetswoche der verschiedenen Religionen doch wieder mit ihnen zusammen zu Gott beten wird. Es wird, das zeigen diese Beispiele, ganz häufig und ganz öffentlich überhaupt kein Unterschied mehr gemacht zwischen der lebendigen Quelle Jesus Christus und anderen Quellen, die nach Auskunft Gottes eben kein Leben geben. Es wird traurigerweise häufig kein Unterschied gemacht zwischen dem Segenstrom, der direkt von Gott ausgeht, und anderen von Menschen künstlich angelegten Gewässern, die letztlich nur den Tod bringen werden. Vers 12, der letzte Vers hier in unserem Text, zeigt noch einmal, was unsere Aufgabe ist, damit möglichst viele Menschen erkennen, wo die Quelle des Lebens ist. Hier ist noch einmal von den Bäumen die Rede, die durch den Segenstrom entstanden sind. An mehreren Stellen im Alten Testament ist der Baum das Bild für einen Menschen, der Gottes Wort ganz ernst nimmt und dessen Leben den Segen Gottes widerspiegelt. Etwa Psalm 1, Vers 3. Wer Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl ganz ähnlich in Jeremia 17, Vers 8. Wenn wir den Segen, der von Gott ausgeht, in Anspruch nehmen, dann wird Segen entstehen, dann wird Frucht entstehen in unserem Leben. Und das wird dann nicht ohne Folgen bleiben. Denn diese Frucht soll weiterwirken. Nicht nur für uns selber und für unser Leben, sondern für unsere Mitmenschen. Jesus macht das in Johannes 4, Vers 14b deutlich. Das Wasser, das ich ihm, also meinem Nachfolger, geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und dann Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In einem Lied, das viele von uns kennen und sicher schon oft gesungen haben, wird genau dieser Gedanke als Gebet im Blick auf das eigene Verhalten anderen gegenüber aufgenommen. Da heißt es: Lass mich sein wie lebendiges Wasser, das durch Trockenheit fließt, bet ich. Herr, du selbst bist das lebende Wasser, darum fließe du nun selbst durch mich. Und wieder gilt, wir können das nicht von uns selber aus machen. Nie und nimmer ist der Ausgangspunkt des Segens bei uns, sondern immer bei Jesus. Und er kann dann durch uns wirken. Und wir brauchen das auch gar nicht aus eigener Kraft machen, das zeigt hier dieser Vers. Hier heißt es, diese Bäume werden alle Monate Früchte bringen. Und dann die Begründung, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Wenn wir Kraft von Gott her empfangen, wenn wir den Segen von Gott her bekommen, dann haben wir auch etwas, was wir weitergeben können. Der Ausgangspunkt des Segens ist und bleibt derselbe und das und nichts anderes garantiert das Gelingen unserer Arbeit und unseres Lebens überhaupt. Schwester Bertha Iselmann, von der ich ja schon öfter etwas zitiert habe und die Anfang diesen Monats ihren 95. Geburtstag gefeiert hat, hat den Zusammenhang der Lebensquelle mit unserem Leben treffend auf den Punkt gebracht in einem Liedvers. Sie schreibt, ich wohne in der Freudenquelle und trinke alle Stund. Drum ist mein Tag so licht und helle und Freude kündet Herz und Mund. Nun jauchze mit, wer Jesus kennt, die Freude ist mein Element. Wenn wir dazu bereit sind, diesen Segensspruch, diesen Segenstrom in Anspruch zu nehmen und damit Jesus selber in und durch uns wirken zu lassen, dann dürfen wir das tun in der Gewissheit, dass Jesus schon lange vorher genau für diesen Vorgang in unserem Leben gebetet hat. Dafür, dass andere durch uns seine Nachfolger gesegnet werden und zum Glauben eingeladen werden. In Johannes 17, 20 betet Jesus: Vater, ich bitte nicht nur für sie, meine Nachfolger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus will uns als seine Werkzeuge dazu gebrauchen, damit der Segenstrom an die richtigen Stellen kommt. In den letzten Monaten ist ja in unserem Land sehr viel von der Gesundheitsreform die Rede. Unser Text hier schließt mit dem Hinweis auf die allerbedeutendste Gesundheitsreform, die es je gab und je geben wird. Das, was Gott uns anbietet, so heißt es hier, ist Arznei. Die Arznei für unser Leben schlechthin. Das, was Gott und nur er uns geben kann, ist in der Lage, unser Leben wirklich und bleibend heil und gesund zu machen und gesund zu erhalten. Was wäre unser Leben, das müssen wir uns einmal überlegen, ohne diese Arznei, ohne die Gewissheit der Sündenvergebung, ohne die Hoffnung auf eine großartige Zukunft mit Jesus, ohne das Vorrecht der direkten Gemeinschaft mit diesem Herrn der Welt, ohne die Gelegenheit, in jeder Situation Gott um Hilfe zu bitten und ohne die Möglichkeit, dass Gott uns immer wieder korrigiert und unser Leben in der richtigen Richtung hält, ganz einfach unser Leben heil macht. Dass der Segen Gottes im Mittelpunkt unseres Lebens steht und unserem Leben den richtigen Halt und die richtige Richtung gibt, das ist wirklich Befreiung. Ganz anders als der Verweis auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigenen eingeschränkten Möglichkeiten. Die Wende der Weltgeschichte und die Wende unseres eigenen Lebens ist deshalb nicht der fehlende Durchblick eines Ludwig Feuerbach, sondern der Durchblick, den Gott uns schenken will und der Durchblick, von dem Jesus in Lukas 10, 23 sagt: Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht, eben durch das, was Gott in seinem Wort sagt. Amen.